Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist Zeit für das nächste, ja, sagen wir mal, sehr spezielle Gespräch hier bei Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Episode. Und diese Episode ist ein Einzelinterview. Nicht mit irgendjemandem, sondern mit Deutschlands frisch gebackenem, naja, quasi frisch gebackenem Handballer des Jahres, mit Renas Uschins. Ich bin vor einigen Wochen nach Hannover gefahren, um mit ihm ein längeres Gespräch zu führen, und es hat mich sehr beeindruckt. Ein junger Kerl, äußerst reflektiert, mit fantastischen Aussagen, mit sehr viel Ehrlichkeit und auch Klarheit. Und das, obwohl er, wie gesagt, noch relativ jung ist. Und dementsprechend freue ich mich auf eure Rückmeldungen und bin mir sicher, dass euch das gefallen wird, was ihr gleich hören werdet. Aber ich möchte vorab nicht vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr, falls ihr möchtet, dieses Format unterstützen könnt. Schaut in unsere Shownotes, dort findet ihr einen Link zu PayPal, oder schaut direkt vorbei auf patreon.com/kreisab. Und wichtig, die sozialen Netzwerke. Und da könnt ihr uns folgen bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit einem ganz fantastischen Gespräch mit Renas Uschins. Muss ich mit Glückwünschen anfangen eigentlich?
Glückwünschen, ja. Vielleicht.
Ja, dann mache ich das mal. Herzlichen Glückwunsch, Handballer des Jahres 2024, Renas. Das ist eine große Nummer.
Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass die Wahl dann gewonnen habe, oder dass ja die Zuschauer das so in Form von Wertschätzung auch wahrgenommen haben, was wir da zusammen 2024 geschafft haben. Wo man auch sicherlich mit seiner eigenen Leistung gewisse Peaks setzen konnte. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, dass man dieser ganzen großen Geschichte auch dabei ist und die mitgeschrieben hat.
Das war eine ganz große Geschichte. Wenn du jetzt zurückblickst auf das Jahr 2024, ich meine, wir sprechen jetzt hier Ende Februar miteinander, das heißt, in der Zwischenzeit kann ja vielleicht noch was passieren in den 2-3 Wochen bis zur Ausstrahlung, aber war das teilweise vielleicht sogar zu viel, weil es ja unfassbar viel passiert. Es war eine Menge. Also Olympia alleine, die Geschichte, ist eine ganz große Sache. Dann gab es ein Turnier im eigenen Land, und ich sag mal so, bis zum Finalwochenende der Europameisterschaft vor einem Jahr haben noch nicht so viele Leute über Renas Uschins gesprochen.
Ja, das stimmt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es sportlich zu viel war, weil es war ja auch richtig cool, was man alles miterlebt hat. Bei mir gerade angefangen Sommer 23, wo man das erste Jahr in der Bundesliga gespielt hat, da reingeschnuppert hat und dann auch direkt so eine Heim-WM hatte mit den Junioren, wo man schon mitbekommen hat, okay, was bedeutet ein Heimturnier zu haben. Dann ein halbes Jahr später durfte man auch bei der Heim-EM 24 dabei sein, was man dann noch exponentiell höher dann gesehen hat, was ausmacht, ein Heimturnier zu haben. Und es waren schon alles richtig coole Erlebnisse, gefolgt dann von der Olympia-Quali in Hannover und natürlich von Olympia. Ja, das eine hat das andere jeweils überboten irgendwie. Und ja, dann war ich auch froh, das auch bis Dezember zu halten, die Leistung bei Hannover. Und ja, dann hat man schon gemerkt, dass irgendwie die Kraft auch gefehlt hat oder die letzten Prozente, die dann halt eben ein gutes Spiel ausmachen oder auch eben nicht. Und im Handball sind es auch immer nur Kleinigkeiten, sei es halt eine Wurfschwäche oder auf einmal so diese technischen Fehler, die man sonst nicht macht, weil man halt eine schlechte Entscheidung trifft. Und ja, dann war es einfach irgendwie, dass man eben nicht mehr in diesen Flow reingekommen ist und nicht mehr auch die Kraft, diese, also egal körperlich oder, sag ich mal, mental, in Form von, dass man diese Spannung hält, diese Torwilligkeit zu haben, diese Spritzigkeit zu haben, dass alles einfach um ein paar Prozentpunkte einfach verloren gegangen ist. Aber das gehört auch alles dazu. Ich habe es ja einmal schon vorher gesagt, dass nicht alles immer glänzen wird und dass auch alles normal ist und man da auch total entspannt ist in dem ganzen Prozess, weil ja, wäre ja schlimm, wenn man nichts mehr zu lernen hätte. Deswegen macht das auch alles immer sehr viel Spaß. Und klar, macht weniger Spaß, wenn man Misserfolge hat und die dann irgendwie verarbeiten muss, aus denen lernen muss, wie zum Beispiel die WM jetzt im Januar mit der Nationalmannschaft, wo nicht alles rund lief. Aber ja, wie gesagt, da ziehe ich noch bis Sommer durch, auf jeden Fall, wo ich dann die erste längere Pause habe, glaube ich, seit 2018, 2019, wo man immer mit den Junioren unterwegs war. Aber ja, bis dahin machen wir das Beste. Ich mache daraus das Beste und mit den Recken auch, und darauf freue ich mich auch.
Ja, es gibt ja noch ein bisschen was zu erreichen in dieser Saison. Also vielleicht landet ihr in der Champions League, wer weiß das schon. Ja, kann ja alles passieren. Wo du das Thema WM jetzt schon aufgemacht hast, hast du früh im Turnier gemerkt, boah, es könnte schwierig werden für mich?
Ich glaube, naja, anfangs jetzt nicht so, weil ich unterscheide das tatsächlich immer, wie man in Anführungszeichen schlecht spielt. Sind das schlechte Entscheidungen, die man trifft und schlecht spielt, oder sind das einfach vielleicht gut rausgespielte Chancen und die Effizienz war nicht da, die man sich vorstellt? Und das war halt bei der WM so ein bisschen anfangs. Manchmal war es die Effizienz und dazu kamen vielleicht ein, zwei Fehler, die man vielleicht so nicht macht. Und der Rest war soweit okay. Also es war auch nicht alles so schlecht, wie man vielleicht von außen gesehen hat. Gerade die Gruppenphase mit, was hatten wir da? Schweiz, Polen, Tschechien. Gut, da war die Schweiz vielleicht nicht das beste Spiel. In der Hauptrunde gegen Dänemark war es soweit von uns vernünftig. Gut, Italien hatten wir uns ein bisschen schwer getan mit der 3-1. Und klar, dann war das Viertelfinale natürlich nicht das beste Spiel. Aber ja, wie du sagst, man hat gemerkt, dass man einfach nicht in den richtigen Flow gekommen ist, weil halt so ein paar wenige Sachen, ein paar Kleinigkeiten wieder einen ausgebremst haben, die Fehler, die man gemacht hat. Aber ja, damit muss man auch lernen umzugehen, was ich auch schon meinte. Man kann nicht immer im Flow kommen und dann 10 Tore machen und dann durchmarschieren bis ins Finale. Und wenn man auch sieht, selbst mit der nicht optimalen Leistung, die wir hatten, sind wir ja kurz davor gewesen, einfach ins Halbfinale zu kommen. Und das macht auch schon Mut, trotzdem für die Zukunft und zu wissen, vielleicht musste das so passieren für uns, vielleicht war es genau richtig für die junge Mannschaft. Das darf man auch nie vergessen, weil gefühlt waren alle, jetzt nicht im Team, sondern außerhalb, ein bisschen zu doll im Hype und haben das zu falsch eingeschätzt, was wir dann im Sommer gemacht haben, dass sie dachten, ja, Halbfinale-Medaille muss drin sein. Klar war es unser Anspruch, gerade mit dem Turnierbaum, den wir hatten, was für die WM nicht das Schwerste war, aber die anderen können auch echt gut Handball spielen mittlerweile, alle Teams. Und das werden wir auf jeden Fall mitnehmen, einfach zum Lernen. Und ich denke schon, dass wir daraus dann besser werden. Und ja, das wollen wir dann auch jetzt im März zeigen. Und ich glaube, ja, die das hier hören werden, werden das auch sehen, was wir dann in Hannover und in Österreich dann jeweils gemacht haben.
Also da bin ich überzeugt, dass ihr gute Leistungen bringen werdet. Mir ist etwas hängen geblieben im Gedächtnis und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und mir ist das halt einfach aufgefallen in dem Moment, weil du normalerweise jemand bist, der auch wirklich jedes Interview gibt. Nach dem Viertelfinale bist du durch die Mixzone gelaufen und ich bin mir nicht sicher, du wirst es ja wissen, es sah für mich so aus, als hättest du mit gar keinem gesprochen. War das so?
Ja, genau. Ja, weil es einfach schwierig war, weil man ja auch trotzdem gemerkt hat, dass man diesen Rampenlicht war für draußen, für die Medien und alles. Das war jetzt für mich innerhalb jetzt nicht so. Und man musste schon ein bisschen, ja, hatte einfach was zu verkraften einfach in dem Moment. Und für mich war das einfach, oder wäre es dann einfach zu viel, dann viele Interviews noch zu geben. Und da musste ich mich in dem Moment einfach schützen auch, ohne dass man jetzt was Falsches sagt oder falsch auf blöde Fragen, Anführungszeichen, reagiert. Weil ich ja immer nie so der Fan dann von den Fragen bin, ja, woran hat es gelegen und wie hätte sie es besser machen können? Gerade in so einer angespannten Situation, weil viel mehr dahinter steckt, als einfach nur, man hat schlecht gespielt. Und ja, das war auch für mich einfach eine neue Erfahrung, auf diesem Level dann, sage ich mal, einen Misserfolg hinzunehmen. Weil bisher immer, als ich oben mit dabei war, in der Nationalmannschaft oder bei den Recken, lief es ja irgendwie grundsätzlich. Und das war wirklich das erste Mal, wo man wirklich mal gemerkt hat, Mist, da war jetzt nicht alles rund und auf jeden Fall kann man Kritik einstecken, darum ging es nicht. Es ging einfach nur um die Situation, dass man das jetzt erstmal für sich selber sacken lassen musste.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Du hast es ja gerade gesagt, für dich lief es im Prinzip in der Nationalmannschaft immer rund. Mit der U19 bist du Europameister geworden, das war ja damals in der Corona-Phase und das war auch durchaus interessant. Ich habe das Spiel, dieses Finale gegen Kroatien damals tatsächlich kommentiert und habe mir gedacht, oh, das ist eine coole Mannschaft, das ist eine gute Gruppe, auch in den einzelnen Bereichen der Mannschaft, unterschiedliche Charaktere mit David Speth beispielsweise einen, der ultra emotional ist. Du bist ja dann tatsächlich eher ein bisschen in dich gekehrt, würde ich mal sagen. Aber das ist eine coole Truppe. Dann habt ihr zwei Jahre später diesen WM-Titel im eigenen Land gewonnen. Dann hast du am Finalwochenende der Europameisterschaft ja so einen Kaltstart im Prinzip gehabt, mehr oder weniger. Und über Olympia müssen wir dann gar nicht reden. Wie denkst du denn jetzt ein paar Wochen später über dieses Turnier? Weil du gerade gesagt hast, es steckt deutlich mehr dahinter als das, was man vielleicht in den 60 Minuten oder in dem Fall dann ja auch ein bisschen mehr sieht.
Ja, grundsätzlich war ich ziemlich schnell fein, sage ich mal, mit dem Aus. Einfach, ja, weil man schon gesehen hat, dass es nicht die Leistung war, warum wir uns sehr gequält haben. Deswegen konnte man auch sagen, okay, sportlich musste man sagen, okay, Portugal hat es auch verdient. Aber ja, ich glaube schon, dass für mich zumindest es so war, dass ich auch trotzdem, was ich auch aus dem Dezember bei den Recken hatte, wo ich dann im Januar, wo wieder diese alle zwei Tage Spiele war, das eben nicht mehr geschafft habe, für mich auf Spannung zu kommen. Und dann musst du halt erstmal in dieser kurzen Zeit gucken, okay, wie kannst du das jetzt ändern? Nicht nur für dich, sondern auch als Team. Weil es wurde ja auch schon im Sommer, im März oder jetzt auch bei der EM schon viel einfach unsere schnelle Art und Weise Handball zu spielen gespielt, wo man eben halt auch mal schnellere Würfe nimmt und nicht immer bis um 6 Meter sich durchdringt, weil wir extrem flinke Spieler haben, wie Juri, wie Nils, wo wir dann, ich mit Julian zum Beispiel, auch aus dem Rückraum dann unsere Stärken nutzen können. Und diese Spielweise haben wir einfach die ganze Zeit geführt und das hat auch gut geklappt. Aber eben jetzt sind halt diese Würfe nicht reingefallen oder die sind nicht reingegangen. Und da sich dann in der kurzen Zeit ein bisschen anders einzustellen und zu sagen, okay, wir ändern mal eine gewisse Spielweise, das dann in der Konstellation der Nationalmannschaft zu machen, wo du halt für 2-3 Wochen immer zusammen bist, ist extrem schwierig. Du kannst auch nicht alles umschmeißen und sagen, wir spielen jetzt mal einen anderen Handball. Das geht ja alles nicht. Und wir haben es nicht ganz geschafft, diese punktuellen Veränderungen so zu ändern, dass halt dann auch wieder ein erfolgreiches, flüssiges Spiel ist. Weil ich einfach ja glaube, dass auch bei vielen einfach dieser letzte Prozentpunkt an Energie gefehlt hat. Und ich glaube, das hat man aber auch bei allen anderen Mannschaften gesehen, nach dem ganzen Jahr mit Anfang 24, mit Olympia, jetzt WM 25, dass alle Topspieler, die international spielen, im Verein und dann auch eben in der Nationalmannschaft, dass die halt irgendwo an Leistung einbüßen mussten. Weil das funktioniert halt einfach nur nicht so, okay, wir sind da 60 Minuten auf dem Spielfeld und spielen da das Spiel, das sehen vielleicht die Medien und die Zuschauer, die Kameras, die sehen das halt, diese 60 Minuten nur. Und eben was dahinter steckt, das steckt ja viel mehr dahinter aus dem Januar 24, aus der Bundesliga, dass halt eben diese kleinen vielen Körner fehlen und es ist eine extrem, extrem schwierige Aufgabe, seinen Körper da zu trimmen, dass man da auch läuft, weil wenn man dann 20.30 Uhr zum Beispiel spielt und alle 2 Tage spielt, dann schläfst du halt erst um 4 Uhr ein, bist am nächsten Tag nicht ausgeruht, musst gucken, dass du dich aktivierst und hast auch kaum Vorbereitungszeit, um diese kleinen Fehler dann vielleicht auszubügeln und am nächsten Tag spielst du wieder und dann schläfst du wieder um 3 und so geht's immer weiter den ganzen Januar und da wieder für sich auf Spannung zu kommen und fürs Team ist extrem schwierig und da also fand ich jetzt auch Quatsch zu sagen, ja, guckt euch mal Dänemark an. Das kannst du alles gar nicht vergleichen. Weil wenn man das Beispiel nimmt, Matthias Gitzel, der hat auch seine Rückschläge sicherlich gehabt in Form von Verletzungen, in Form von Leistung. Nur das hat halt keinen interessiert in Dänemark. Also von den Medien. Da hat keiner jetzt gegen den geschossen. Da konnte er in Ruhe seine Sachen machen. Und das ist ja zum Beispiel das beste Ergebnis für diesen Prozess. Für super Leistung mit Tiefs, aber mit viel besseren Leistungen später dahinter. Und das, finde ich, verstehen wir in Handball Deutschland ein bisschen zu wenig, dass eben der Prozess notwendig ist. Also dass dieses Top-Spielen auf Top-Niveau, Top-Top-Niveau nicht aus dem Nichts kommt, sondern erst dazu kommen muss. Und es nicht unüblich ist, dass man vielleicht da kurzfristig war bei Olympia in Paris, aber da wieder dann abgefallen ist. Aber wie gesagt, was ich ja auch meinte, man lernt daraus, um dann wieder länger konstant auf diesem Level zu spielen. Und das wird halt langfristig für uns das Ziel sein.
Da habe ich jetzt 10 Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Da sind viele interessante Aussagen von dir dabei gewesen. Würdest du dir wünschen, dass wir, du hast gerade Handball Deutschland gesagt, dass wir in Handball Deutschland eine komplexere Berichterstattung haben zu solchen Themen? Weil dieses mit, ich kann erst um 4 Uhr einschlafen, das wird eigentlich gefühlt nie thematisiert. Glaubst du, das würde das Verständnis der Menschen, die das sehen, die sich vor den Fernseher setzen oder die vielleicht auch in die Halle kommen, den Weg auf sich nehmen, um die Mannschaft zu unterstützen, dass die das dann eher verstehen und wahrnehmen würden, was ihr da eigentlich macht?
Ich glaube, wenn du nur hinschreibst, ja, wir sind 4 Uhr eingeschlafen, hatten den Rhythmus und dadurch verlierst du viel an Körner, sage ich mal. Wenn du das einfach nur so allgemein hinschreiben würdest, ich glaube, das würde es auch nicht sensibilisieren, sondern da müsste man wirklich sehr tief ins Detail gehen. Aber ich glaube, das ist halt eben das Problem. Man versteht es auch wirklich nur, wenn man dabei ist. Weil ich muss ehrlich auch sagen, als ich dritte Liga gespielt habe, noch in der Nachwuchsmannschaft war, war ja das Thema auch sehr groß. Und da habe ich es auch nicht verstanden, was es bedeutet, jede Woche zu fliegen zum European League Spiel, dann in Bundesliga zu spielen und das jetzt das unterschätzt hätte. Aber ich habe gesagt, ist wirklich so hart. Aber wenn ich dann auch merke, dann was für eine Intensität im Männerhandball auf dem höchsten Niveau ist, dann sage ich schon, sind das immer diese kleinen Puzzleteile. Also es ist nicht immer nur dieses eine, nicht der Schlaf, nicht der Flug, sondern immer jedes Teil als Einzelnes bringt dann halt so eben Punkte mit, wo du halt vielleicht dann eben Probleme mitbekommst in Form von Leistungsverlust, Energieverlust. Und dagegen zu halten, ist halt extrem schwierig, zumal wir auch im Handball jetzt nicht die Mittel haben zu sagen, okay, wir chartern mal, jeder hat seinen eigenen Sitzplatz und wir sind wieder am selben Tag nach dem Spiel zu Hause. Das würde ja schon auch sehr viel helfen. Aber da sind wir im Handball noch nicht so weit, da sind nicht die Möglichkeiten da. Und deswegen muss, glaube ich, jeder für sich auch irgendwie es schaffen, seinen individuellen Rhythmus gut zu finden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sensibilisieren würde, weil man das erst mitmachen müsste.
Hast du denn für dich jetzt das Gefühl, nach der Erfahrung, die du bei den letzten Turnieren gemacht hast, ich meine, bei Olympia war es ja noch extremer, ich habe teilweise um 9 Uhr morgens gespielt. Es ist völlig verrückt, um dann im Laufe des Turniers irgendwie mal abends um 19 Uhr zu spielen, dass du in diesem Prozess weiter bist als vor einem Jahr?
Ich denke schon, weil zumindest selbst wenn die Nacht nicht gut war, selbst wenn man in einem Erschöpfungsgrad ist, weiß man am nächsten Morgen, was auf einen zukommt, welches Gefühl auf einen zukommen kann. Und darauf kann man sich schon einstellen und hat jetzt mal probiert, was hilft am besten. Ist vielleicht in der Halle einfach nur kicken? Ist es ein bisschen der Kraftraum, die Aktivierung? Da muss man so ein bisschen die Möglichkeiten für sich so rausziehen oder einfach wissen, welche Möglichkeiten gibt es auf welche Art der Erschöpfung oder welche Reaktion man drauf zeigen kann. Und ich würde schon sagen, da ist man auf jeden Fall weiter. Aber nichtsdestotrotz ist kein Geheimnis, dass ich für meinen Körper zumindest sehr froh bin, dass wir Bundesliga in Hannover haben, ohne Europa, neben den ganzen internationalen Nationalmannschaftswettbewerben, auch wenn es sportlich schade ist. Aber ich glaube, gerade in diesem Jahr hat es uns gut getan oder tut es uns auch immer noch sehr gut, was man auch sicherlich in der Tabelle gerade sehen kann.
Ich stelle jetzt aber mal die Behauptung auf, auch wenn ich weiß, dass du gerade deinen Vertrag hier noch verlängert hast, wenn jetzt Olympia 2028 in Los Angeles stattfindet, wirst du auf Vereinsebene mindestens European League spielen. Es könnte ja auch sein, man weiß nicht, was passiert, dass du zu dem Zeitpunkt schon Champions League spielst. Denkst du überhaupt so weit voraus oder ist das sinnlos, das zu tun?
Ich glaube, es wäre sinnlos. Ich mache es auch nicht. Also wenn du vielleicht sagst Olympia 28, dann weiß ich nicht, so das zu visualisieren, weil man sich das noch nicht so vorgestellt hat, was auf einen zukommen könnte, welche Situation, privat, handballerisch, da gehört ja auch sehr viel dazu. Einfach weil man selbst eben mit seiner Situation gerade zu tun hat. Es sind viele Dinge, die richtig viel Spaß machen. Man will auf dem besten Niveau spielen, das man gerade bringen kann. Man will viele Dinge trotzdem noch dazulernen. Und auch, das gehe ich mal auf die private Schiene, bin ich noch am Studium dran und versuche mich auch zu bilden, wie man sein Geld am besten gerade vielleicht einsetzen kann, ohne es auf dem Konto zu lassen, so eine Sachen. Und das bringt schon viel Zeit mit sich, was man damit verbringt, aber es macht mir auch sehr viel Spaß. Und deswegen guckt man diesen großen Gesamten vielleicht eben nur bis tatsächlich Dezember 25 und im Sommer 25 guckst du vielleicht bis Winter 26. Also immer Stück für Stück gehst du mit der Zeit, aber immer vielleicht in dieser anderthalb Jahre Schiene.
Also was ich jetzt rausgehört habe aus dem Gespräch bislang, aus dem ersten Teil ist, du bist gefühlt ein bisschen dankbar dafür, aktuell nicht international zu spielen tatsächlich, weil in den vergangenen 14 Monaten so unfassbar viel passiert ist. Du hast ja auch eben gesagt, seit 2018, 19, als du Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft gespielt hast, hattest du eigentlich nie einen Sommer frei. Sehnst du dich nach dem Saisonende aktuell? Spürst du das innerlich so ein bisschen vielleicht?
Wenn ich auf den Sommer blicke, also ich freue mich darauf sehr, 6 Wochen wirklich frei zu haben. Aber es ist jetzt nicht so das Gefühl, okay, bringen wir die 10 Spiele schnell vorbei oder die 12 oder die 14, damit endlich Sommer da ist. Also so ist es nicht. Man freut sich schon, aber man hat noch Bock, ein paar Aufgaben zu erledigen.
Ja, es stehen ja noch welche an. Und wie gesagt, es kann auch sehr, sehr interessant werden, was in den nächsten Wochen noch so passiert. Aktuell, wenn wir miteinander sprechen, seid ihr Tabellenzweiter und am Wochenende steht ein Spiel in Erlangen an. Das ist ja auch so ein Punkt, du hast das gerade mit dem Reisen erklärt. Ich habe ja vorher mit dir kurz gesprochen, was für Themen wir hier heute so anreißen können und habe dich gefragt, ob du auch andere Sportarten verfolgst. Hast gesagt, ja, so ein bisschen NBA geht natürlich aktuell nicht mehr wegen der Zeitverschiebung, kannst du dir jetzt nicht mehr leisten, aber die haben halt diesen Vorteil, wenn ich sag mal irgendwie die Los Angeles Lakers an die Ostküste fliegen, dann fliegen die mit einem Charter, dann spielen die bei den New York Knicks und am nächsten Tag spielen sie dann irgendwie bei den Philadelphia 76ers, obwohl sie am Tag vorher auch schon gespielt haben. Da ist es ja jetzt mittlerweile so, dass viele Topstars dann mal das ein oder andere Spiel aussetzen. Da gibt's dann aber auch Strafen, die verdienen aber auch auf einem Niveau, wo man sagen kann, ist ja völlig egal. Das ist bei euch eben nicht so. Ihr habt aber, glaube ich, oder du persönlich und alle, die bei den Recken spielen, noch das Glück, ihr habt eine relativ gute Lage in Deutschland und ihr habt auch noch einen Flughafen hier vor Ort. Also ihr seid eigentlich ja fast noch gesegnet.
Ja, genau. Also das haben wir auch letztes Jahr gemerkt, als wir europäisch gespielt haben. Wir können aus Hannover überall hinfliegen, klar mit Umstieg, aber wenn wir da sind, brauche ich 20 Minuten bis nach Hause. Manche müssen da halt noch, die Magdeburger, die Lemgoer, haben die alle erzählt, die müssen ja noch aus Berlin oder Lemgoer aus Düsseldorf noch mit dem Bus fahren. Und wir haben auch viele Auswärtsspiele tatsächlich mit 2-3 Stunden Fahrt und das ist auch wirklich sehr dankbar. Da ist schon mal für eine Mannschaft wie selbst in der zweiten Liga Baling, Löwen, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, man merkt immer schon, dass es echt cool ist, wenn man dann wirklich nach 2 Stunden zu Hause ist, wenn man auswärts gespielt hat.
Ist das der Punkt, wo du dir am ehesten wünschen würdest, dass sich im Handball etwas verändert?
Ich glaube schon, tatsächlich, weil es macht wirklich extrem viel aus, weil ich auch, glaube, vielleicht da ein bisschen speziell bin. Ich kann da jetzt nicht so gut in Bussen und Flugzeugen schlafen, weil ich brauche schon meine gemütliche Schlafposition. Und wir haben ja auch ganz normale Busse mit vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit als sonst. Aber was du auch gesagt hast, dass in der NBA extrem viel Geld gezahlt wird und die sich Gefühl vor Geld kaum retten können, ist bei uns genau andersrum. Wir spielen ja gerade so viel und machen gerade so viel, um die Aufmerksamkeit vom Handball eben hochzuhalten, so hoch wie es geht, damit wir so viel Geld verdienen können, wie es gerade im Handball so ist. Und würden wir, glaube ich, das reduzieren, würde auch, glaube ich, der Topf wieder sinken, wo wir dann eben die Sponsorengelder hätten und so weiter. Und deswegen ist es ja auch so, sobald halt ein Sponsor Geld gibt, geht es halt erstmal in Spieler. Weil du willst ja in der Bundesliga, die halt extrem brutal ist, also ich glaube, du brauchst in der Bundesliga Jahr für Jahr immer mehr Geld für denselben Platz. Da musst du das halt erstmal wahrscheinlich für Spieler ausgeben. Dann bleibt halt eben wenig Platz über für einen guten Bus, für einen Schlafbus zum Beispiel mal rumgesponnen. Weil das sind halt Beträge, das machst du halt immer als Handballverein nicht einfach so. Und ich glaube, wenn wir da jetzt mal ein bisschen rumspinnen, dann müsste ja ein Sponsor kommen und sagen, okay, Jungs, wenn ihr euch für Europa qualifiziert, dann gibt es so und so viel Geld, aber das wird nur in Charter investiert. So zum Beispiel. Aber ob das so gemacht werden kann, realistisch ist, bezweifle ich.
Kannst du dir denn vorstellen, ich gehe jetzt wieder weit in die Zukunft, dass irgendwann ein Verein aus dem Ausland kommt, wo du weißt, du hast da deutlich weniger Belastung in den nationalen Ligen? Wir haben das gesehen mit Andreas Wolf in Kielce, die Spiele in der Liga waren für ihn bedeutungslos. Barcelona gewinnt seit Jahren in Spanien alles. Die lassen teilweise die zweite Garde spielen, weil sie wissen, es ist eh irrelevant. Wir können uns auf die Champions League fokussieren. Ist das der Weg, den du vielleicht gehen musst, den andere Nationalspieler in deiner Alterskategorie irgendwann gehen müssen, damit der Körper überhaupt eine Chance hat, weiter auf diesem Level zu spielen? Und ich will da gar nicht den Bundesliga-Vereinen zu nahe treten. Ich denke, du verstehst das richtig.
Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht für den Körper ist es halt eine Lösung. Ist auch eine schwierige Frage, weil der Handball, der hat sich ja ein bisschen entwickelt. Also ist nicht diese Steineschmeißerei mehr, sondern halt eben dieser Typ Gisli Christiansson. Und ich glaube, wir werden auch erst in 10 Jahren sehen, ob die Karrieren eines Rückraumspielers von dieser Art wirklich noch bis 35 gehen oder nur noch bis 31, weil da schon mehr Körperlichkeit drin ist. Aber vielleicht würde es ein Playoff-System in der Bundesliga auch spannend machen. Das hat man ja auch in Dänemark, wo du dann auch gesagt hast, in der NBA, da machen die Topstars eben ein paar Spiele Pause oder mal ein Spiel zwischendurch Pause. Vielleicht kann man sich das auch erlauben, wenn man fest im oberen Drittel der Tabelle spielt, dass man mal einen Spieler entlasten kann und dann wieder einen Fokus vielleicht auf den europäischen Wettbewerb zu legen, dass man da vielleicht einen besseren Mix finden könnte. Aber es sind auch natürlich wieder Wechsel und Änderungen im Spielsystem, die, glaube ich, sehr gravierend wären, und ob das auch so angenommen werden würde, das weiß man auch alles nicht. Deswegen sind es ja halt paar Spinnereien, aber ich finde es auch sehr spannend, mal über sowas sich mal Gedanken zu machen, auszutauschen.
Es ist jetzt so, dass in der Frauen-Bundesliga seit dieser Saison wieder Playoffs mit am Start sind sozusagen und da sagen die Trainer dann, uns gefällt das nicht. Die sagen das sehr offen sogar. Ich meine, die Liga ist natürlich deutlich kleiner als die Männer-Bundesliga. Da gibt es aktuell nur 12 Mannschaften und die sagen, dass dann am Ende vielleicht nicht die beste Mannschaft deutscher Meister wird. Kannst du diesen Kritikpunkt nachvollziehen?
Ich glaube, ja, schwierig für mich einzuschätzen, da ich die Liga nicht ganz kenne einfach von der Leistungsdichte. Aber du musst ja, auch wenn du die beste Mannschaft sein willst, musst du ja immer wieder zeigen. Und wenn du es halt nicht schaffst, wenn du jetzt vergleichst, Magdeburg-Kiel zu vergleichen, ja, wenn die in der Liga aufeinandertreten, einer Erster wird, einer Dritter und dann nochmal im Finale, dann geht es halt in dem Moment darum, die bessere Mannschaft zu sein. Weil das ist ja auch so in Großturnieren, wenn ich Gruppenphase gegen Dänemark spiele und verliere, die aber dann im Halbfinale oder Finale bezwingen würde, an einem guten Tag, obwohl Dänemark besser ist, sind wir da auch auf Platz 1 und dann die bessere Mannschaft im Turnier gewesen. Also das ist im Sport auch ganz viel eine Timing-Frage einfach. Und klar ist es auf jeden Fall so, dass mit dem System, den wir in der Bundesliga haben, dass du die beste Mannschaft bist, wenn du halt diesen Haifischbecken Bundesliga bestehst und da musst du halt die konstanteste Leistung bringen und da zeigt sich auch, wer die beste Mannschaft ist. Aber so ein Playoff-System bringt natürlich andere Möglichkeiten für Teams, die auf Platz 6, 7, 8 spielen, weil da auch trotzdem die Leistungsdichte nicht so weit entfernt ist, wie wir jetzt auch aktuell in der Saison sehen.
Ich glaube, das größte Problem in der Bundesliga wäre, dass die Vereine, die international spielen, dann sagen, boah, jetzt aber noch mehr Spiele durch die Playoffs. Das heißt, man müsste vielleicht vorher die Liga verkleinern. Dann sagen die Abstiegskandidaten, ja, aber wir haben kein Problem mit der Überbelastung, weil wir haben ja nur 34 Saisonspiele. Vielleicht haben wir noch so zwei Pokalspiele, aber eine Mannschaft, die auf Platz 14 bis 18 ins Ziel kommt, die hat dieses Problem nicht. Es ist manchmal dann schwer, ja, eine gemeinsame Lösung zu finden für den Handballsport. Das ist, glaube ich, so das größte Dilemma, weil jeder Verein hat ja sein eigenes Interesse.
Ja, das ist komplett richtig. Also du kannst sowieso nie allen recht machen. Aber die Frage ist ja, die man sich stellen muss, was will man in Deutschland für den Handball bewirken? Und dann geht es halt eben um diese Spitzensportler, Spitzenhandballer, Spitzenteams. Und wenn das eben der Fokus ist, dann müsste man halt die Teams auf Platz 14 bis 18 außer Acht lassen, vielleicht ein bisschen mehr. Was sich halt trotzdem als neue Chance und Möglichkeit ergeben würde, für junge Spieler dahin zu wechseln, weil die einfach viel Trainingszeit haben auf einem Bundesliga-Niveau, was auch extrem wichtig ist, bevor man den Step dann in den Spielen macht. Und vielleicht ist ja auch so ein Playoff-System dann eben cool, weil in der Saison, wenn man vielleicht sich gefestigt hat und weiß, okay, Playoffs sind sicher, da können vielleicht junge Spieler noch mehr ran. Und alles hat Vor- und Nachteile und wie gesagt, man wird nicht allen alles recht machen, aber ich glaube, wenn wir in Zukunft was bewegen wollen würden in Handball, dann müssen wir halt wirklich den Fokus legen, worauf wirklich. Und dann wird es auch eben halt Verlierer geben, das ist keine Frage.
Du hast ganz zu Beginn unseres Gespräches gesagt, dass du sehr im Rampenlicht standest, für dich gefühlt nicht innerhalb der Mannschaft vielleicht, aber natürlich von außen. Juri Knorr ist ein anderer Spieler, Andreas Wolf ist ein weiterer Spieler. Sag mal, das sind so vielleicht die drei, also du, Andi und Juri, die ja, die am meisten Beachtung finden. Das hat natürlich auch mit der sportlichen Leistung zu tun, hat vielleicht auch mit den Charakteren zu tun, die dahinter stehen. Es hat ja ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist. Aber würdest du dir auch eine andere Form der Berichterstattung wünschen? Was gefällt dir vielleicht in der Handballberichterstattung? Wo sagst du, es könnte anders sein? Weil du eben ja schon mal angedeutet hast, diese Frage, woran hat es gelegen, die gefällt dir eigentlich überhaupt nicht.
Ja, das ist im Handball, glaube ich, sehr speziell. Weil ja von außen betrachtet ist halt einfach immer komplett was anderes als intern betrachtet. Weil für manche ist es halt kein schönes Spiel, wenn du vielleicht viel aus dem Rückraum wirfst, viel den Kreisläufer suchst und dann ist es halt nicht dieses dynamische, attraktive Spiel, wie es vielleicht für Dänemark ist. Und dann sagen viele, ja, spiel doch mal so und so, spiel doch mal anders oder wie er spielt, ist nicht gut. Und das siehst du halt aber als Mannschaft intern ganz anders. Aber du kannst halt dir nicht übermitteln, wie das für dich anders ist, weil das eben dann auch wieder ins Detail geht, ins Taktikdetail. Warum ist es für uns gut? Warum ist es für unsere Spielweise, für unsere Spieler gut, so zu spielen? Und das ist einfach dann schwierig, auch vielleicht eine vernünftige Frage zu stellen. Oder was heißt vernünftig? eine, mit der man leben kann. Weil ich kann auch keine Antwort auf die Frage geben, wie werdet ihr effizienter in euren Torchancen? Wie triffst du besser das Tor? Weil jeder Torwart spielt anders. Also es ist nicht wie beim Basketball, dass da ein Korb steht, der steht am selben Fleck, auf derselben Höhe. Klar, das Tor ist bei uns auch so. Aber da spielt wieder ein Torwart, der anders spielt. Da gibt es verschiedene Absprachen. Ein Blocktorwart-Zusammenspiel kann in einem Spiel so sein, wie es für dich passt, im anderen Spiel, wie es gar nicht für dich passt. Oder die dann entgegen deines Wurfbildes halt mal arbeiten, um dich mal vielleicht auch aus der Fassung zu bringen. Also da passiert intern so viel, da ist außen wirklich nur, nach außen hin wirklich ein kleiner Eisberg. Aber ich finde, alle dürfen sich eine Meinung bilden, auf jeden Fall. Sollen sich eine Meinung bilden, können auch drüber schreiben, über ihre Meinung. Aber ich finde es schwierig, sobald es halt dann kommt, dass man sich vielleicht ein Urteil daraus bildet. Die Mannschaft ist nicht gut genug, die Spieler sind nicht gut genug, wir brauchen mehr Breite, wir brauchen neue Spieler. Sowas finde ich dann immer halt sehr unpassend, weil ich rede jetzt nicht jetzt konkret von der Nationalmannschaft, sondern grundsätzlich, weil jeder Trainer, jede Mannschaft, die denken sich dabei, was mit den Leuten zu spielen, wie sie gerade sind. Und manche sind halt kein Fan von der Mannschaft, von der Spielweise, der andere schon. Und da ist halt für uns wichtig, diejenigen, die intern das Ding machen, das Ding spielen, dass sie damit volle Überzeugung sind. Und so ist es auch in allen beiden Mannschaften, wo ich bin. Da ist volle Überzeugung drin, richtig viel Spaß in Mannschaften. Und das ist dann auch für uns immer das Wichtigste. Aber ja, da ich auch jetzt nicht allzu viel einzelne Berichterstattungen lese, kann ich jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Aber wenn es ums Grundsätzliche darum geht, Handball vielleicht einem näher zu bringen, dann finde ich spannend, dass man, wie es halt vielleicht dein versucht, dass man vielleicht Spieler näher kennenlernt oder jetzt über Podcasts mal ein bisschen was macht, um einfach näher zu bringen, wie tickt der Spieler. Ist natürlich die Frage, sind die Spieler dafür bereit, aber sowas finde ich einfach mal ganz spannend, damit halt die Fans eine Beziehung vielleicht zum Handballsport ein bisschen besser aufbauen können, um zu verstehen oder um besser zu verstehen, was vielleicht alles dahinter steckt, was man so am Tag macht für den Handball.
Ich meine, hier gibt's ja auch Berichterstattung lokal in Hannover oder dann auch während des Turniers. Es ist, da würde ich die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen, natürlich auf einer Seite, in einer Zeitung oder in einem Online-Artikel im Prinzip ja fast gar nicht möglich, so in die Tiefe zu gehen, wie wir das zum Beispiel gerade machen. Genau, also ich bin tatsächlich sehr dankbar für deine Antworten, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier mal einen Aspekt beleuchten, der gar nicht so oft überhaupt beleuchtet werden kann. Nicht, dass ihr als Spieler das nicht wollen würdet, weil ich kann mir schon vorstellen, auch bei dem aktuellen Kader der Nationalmannschaft, dass da ganz viele Jungs mit dabei sind, die sagen, hey, ich würde genau über sowas gerne mal quatschen, aber wie soll ich das A, bei einem Turnier machen und B, wer gibt mir dazu überhaupt die Gelegenheit? Das geht ja eigentlich fast gar nicht. Du hast ja auch eben gesagt, ich meine, du schläfst um 4 Uhr ein, dann irgendwann klingelt der Wecker, du bist müde. Und dann ist irgendwann ein Medientermin und du denkst wahrscheinlich, puh, das ist jetzt aber auch wieder eine harte Nummer. Warum muss ich jetzt wieder zum Medientermin? Eigentlich habe ich ja gerade kaum was zu sagen.
Ja, so ist es eigentlich irgendwo. Weil für uns ja auch der ähnliche Rhythmus, Spielvorbereitung, Spielnachbereitung. Und dann sind es halt eben wieder diese Fragen, ja, wie ist der neue Gegner einzuschätzen? Da sagst du ja meistens auch das Allgemeine zurück. Ja gut, die haben diesen Topspieler, den müssen wir in den Griff bekommen. Die stellen eine robuste Abwehr, da müssen wir ja gut trotzdem gegenhalten. Das sind ja immer diese allgemeinen Aussagen, wo du dann auch dir denkst, naja, ich habe dir jetzt nichts beleuchtet mit der Antwort. Und dann hinterfragt man sich natürlich den Mehrwert. Oder ist der Mehrwert vielleicht anstatt der Medientermin die Halle lieber, gerade in diesen Turnierzeiten. Aber ja, das ist im Handball, glaube ich, ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, so die Tendenz, die ich jetzt auch gerade erlebe, ist, dass man so ein bisschen auf Schlagzeilen halt aus ist, so ein bisschen, um halt eben den Artikel anzuklicken. Das habe ich auch dann bei mir einmal gesehen, das war jetzt nicht schlimm, aber das mag ich dann immer nicht so. Ich habe da mal ein Interview gegeben und da wurde ich gefragt, wie ich damit umgehe, dass ich vielleicht jetzt härter behandelt werde von der Abwehr, dass die mal vielleicht einmal mehr zuschlagen, sage ich mal. Dann habe ich ja gesagt, dass man halt sich nicht beeinflussen lassen soll und dann halt trotzdem habe ich gesagt, irgendwie sowas wie halt wie mit einer Arschloch-Mentalität da rangehen muss, dass es einem völlig egal ist, dass sie das machen und eben man immer die richtige Antwort dazu haben soll. Und dann stand halt dann, glaube ich, ein großes Zitat in der Story, ja, dass ich ein größeres Arschloch so auf dem Feld sein will. So, und das mag ich dann halt immer nicht, weil das völlig aus dem Kontext gezogen und völlig der Frage wegentzogen und dann wirft es halt natürlich so ein, vielleicht ein falsches Bild dann auf die Situation einfach. Und macht man sich natürlich dann in manchen Momenten, wo man nicht so gut performt, auch vielleicht angreifbar, weil dann da Nachfragen kommen. Ja, wo war das? Warum war es nicht so, wie du es gesagt hast?
Ich finde diesen Aspekt, den du eben erzählt hast, auch mit dem Rhythmus bei den Turnieren, sehr interessant. Ich kann nur für mich selber auch aus Journalistensicht sprechen. Also der Rhythmus ist für mich als Journalist auch echt extrem. Also so ein Turnier, und ich bin ja dann auch bei den Frauen immer dabei, das heißt, ich fahre im Dezember dann 3 Wochen irgendwo hin und fahre im Januar dann 3 Wochen irgendwo hin. Das ist schon enorm. Ich muss aber nicht jeden zweiten Tag 60 Minuten körperliche Topleistung bringen, auch wenn ich für mich nach einem Turnier immer das Gefühl habe, puh, jetzt bin ich aber auch ziemlich im Arsch. Aber da einfach für mehr Verständnis zu sorgen für beide Seiten, das könnte ein Schlüssel sein. Also der ein oder andere wird ja auch dieses Gespräch hören. Vielleicht dann auch hinterher für dich oder auch für andere Spieler eine Möglichkeit, so auch für mehr Verständnis zu werben. Weil ich habe tatsächlich den Eindruck, ich will nicht sagen, dass das Verhältnis zerrüttet ist. Im Gegenteil. Ihr, gerade als Nationalmannschaft, die Spieler, finde ich, treten immer sehr freundlich und respektvoll auf. Das gefällt mir extrem gut. Gerade mit dieser neuen, jüngeren Generation, die ihr habt, finde ich das super. Ich kann mich erinnern, wie mich David Späth vor 2 Jahren bei der Junioren-WM gesiezt hat. Da wollte ich ihn schlagen, habe ich aber dann doch nicht gemacht. Aber das zeigt ja auf, dass ihr viele tolle Jungs mit dabei habt, die auch bodenständig und vernünftig sind. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass häufiger solche Gespräche, die vielleicht weggehen vom eigentlichen Spiel, euch als Spielern auch gut tun könnten.
Ja, das glaube ich auch, weil wir machen uns auch genug Gedanken über das Ganze, über das Spiel, über das Turnier, unabhängig ob Verein oder Nationalmannschaft. Ich glaube, da ist es auch mal cool, wenn man halt auch mal auf andere Gedanken gebracht wird. Das auf jeden Fall. Und ich kann auch versprechen, dass jeder, mit dem ich zusammenspiele in der Nationalmannschaft, die ist auch halt irgendwo wissen, dass dazugehört. Das ganze medial und es dem oder euch dann auch in Form von Medien es auch gerecht machen wollen. Aber es halt dann auch immer nicht so einfach ist. Und auch was du meinst mit dem Verständnis, das glaube ich auch ist einfach ein schwieriges Thema, weil wir sitzen ja hier in Ruhe und sprechen darüber und finden vielleicht gewisse Faktoren raus, was stört, was nicht stört. Aber für die Medien dann, die sind ja auch wie wir dann, die fahren da hin, es kostet Geld, die müssen da, die Journalisten müssen Leistung bringen, müssen Berichte rausbringen und sie sind ja auch wie wir in einem emotionalen Kreislauf gerade. Und ob da dann mal dann auch man schafft, so viel Verständnis für gewisse Sachen in dem Rahmen aufzubringen, ist auch so eine gewisse Frage.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre es ja am besten für euch Spieler, wenn ihr sozusagen komplett in Ruhe gelassen werdet?
Ich glaube, das wäre das Beste, klar, weil die begehrtesten Spieler dann auch halt eben noch eine halbe Stunde, 40 Minuten da stehen und Fragen beantworten, während andere sich schon ausradeln können, ausdehnen können und die, die halt so viel stehen, haben auch meistens lang gespielt. Da habe ich auch mal immer einen Golli gesehen, der halt gefühlt 3/4 Stunde später erst da war und seine Nachbereitung beginnen konnte. Und dann haben wir leider bei der WM halt einen strikten Zeitplan von der IAAF vorgegeben, wann der Bus wieder zum Hotel fährt, wann es da Abendbrot gibt. Und an dem müssen wir uns auch halten. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen ungünstig, wenn der Nachbereitung da so ein bisschen gerade in so einem Turnier ein bisschen zurückfällt. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch alle bedienen, damit ihr auch was zum Schreiben habt, was zum Präsentieren habt. So präsentieren wir uns ja auch vor der Öffentlichkeit, so kommen wir auch aufs Bild gegenüber der Öffentlichkeit und das wollen wir auch ein bisschen, eben um Farbe in unsere Handballsportart zu bringen. Aber das merke ich auch bei den Recken gerade, was das angeht, mit der Menge gerade, vielleicht die Zuschauermenge, mal auf das bezogen. Vor 2 Jahren hatte ich gar keine Probleme rauszugehen, 20 Minuten Autogramme zu geben. Aber jetzt ist es einfach unmöglich, jeden zu bedienen, jeden Einzelnen zu bedienen. Und da sehe ich auch so ein bisschen nochmal Parallelen. Wenn man es schafft, jeden zu bedienen und ist sympathisch und kommt gut an, dann ist immer alles super. Und sobald es mehr wird und man nicht mehr alle bedienen kann, weil man vielleicht besser spielt, mehr Aufmerksamkeit da ist, sagen sie, na, du hast ja Fans, seitdem du gut spielst. Aber dann vergessen sie ja einfach diesen Faktor, dass für die vielleicht 5 bis 10 Minuten sind, die sie dann für mich brauchen. Unabhängig, ob Autogramm schreiben oder Frage stellen. Aber für mich ist schon da Stand und nochmal 10 Minuten, dann nochmal 5 Minuten irgendwo da, nochmal 5 Minuten irgendwo beim anderen Stand. Das summiert sich einfach für uns und da müssen wir halt irgendwo mal Abstriche ziehen und da können wir halt einfach nicht jeden bedienen. Und das kann ich auch versprechen, gerade bei unseren Jungs, mit denen ich zusammenspiele, das hat dann nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun oder weil sie denken, dass sie jetzt was Besseres sind. Dass einfach diese gesamte Menge, die größer geworden ist und man trotzdem ja auf sich achten muss, immer noch ein Mensch ist und nicht eine Maschine. Und diesen Aspekt, das vergessen, glaube ich, auch dann ganz viele, weil die eben nur diese 60 Minuten dann sehen.
Kannst du in diesem Zusammenhang, wenn du das gerade ansprichst, finde ich ein sehr interessantes Beispiel, nachvollziehen, dass Juri Knorr sagt, ich möchte raus aus Deutschland, damit ich auch ein bisschen Ruhe habe, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Der war ja gefühlt ein Popstar und eigentlich möchte der nur Handball spielen. Der ist ja nochmal ein bisschen introvertierter, als du das vielleicht bist, ein bisschen ruhiger und in sich gekehrter. Und das ist ja nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Es gibt Menschen, die sind ultra extrovertiert, die sind laut, die brauchen das vielleicht sogar auch. Aber es gibt auch welche, die wollen einfach nur Spaß auf der Platte haben. Da würde ich jetzt Juri mal dazu zählen. Ich glaube, da bist du nicht so weit von weg. Kannst du das verstehen, dass er sagt, boah, ich pack das hier alles auch nicht mehr. Das ist nicht nur eine rein sportliche Entscheidung, sondern es ist auch eine menschliche Entscheidung?
Ja, natürlich. Aus diesem Aspekt, Punkt, kann man es natürlich nachvollziehen. Ich kenne das jetzt natürlich nicht, wie doll es bei den Löwen ist, aber auch unabhängig davon, sobald du zur Nationalmannschaft kommst, gucken ja alle, was hast du beim letzten Turnier gemacht, was hast du bei den letzten Spielen gemacht. Und wenn man sich halt die ganze Kritik nicht anhören möchte oder es einem zu viel wird, über das alles zu sprechen, dann kann ich es auf jeden Fall verstehen. Weil, wie du auch gesagt hast, jeder Mensch tickt anders. Der eine lässt es näher an sich sowas ran, der andere weniger. Die anderen wollen das, sie wollen nochmal diskutieren, auch mit den Medien. Aber die da Ruhe brauchen, das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Und ich glaube, in Skandinavien, in Dänemark hat man das schon, gerade was die Öffentlichkeit angeht. Also klar ist die Sportart da auch sehr beliebt. Und ich glaube, wir haben jetzt auch noch keine Erfahrungswerte, wie es ist mit Spielern im Ausland, die dann zur Nationalmannschaft kommen, außer vielleicht mit Andi. Aber ich glaube schon, wenn er da einfach seine Ruhe findet, was das angeht, dann kann man auch persönlich einfach noch mehr Spaß einfach am Handball haben.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Olympischen Spiele. Wie das gelaufen ist, dieses Turnier. Du hast ja eben gesagt, vielleicht haben wir nicht diese Spannung aufbauen können jetzt bei der Weltmeisterschaft oder ich persönlich habe das vielleicht nicht so geschafft, wie ich mir das vorgestellt habe. War es aus deiner Sicht ein Riesenvorteil, dass ihr sehr viel Zeit miteinander hattet im Vorfeld der Olympischen Spiele, dass ihr euch sehr darauf fokussieren konntet, als Team auch zusammenzuarbeiten und vielleicht auch Dinge auszuarbeiten, die sonst in so einem Turnieralltag gar nicht möglich sind?
Ich glaube schon, dass es auch ein Aspekt ist. Da hat man eben die Chance, breitfächiger die Dinge durchzugehen, die man spielen möchte, die man verteidigen möchte. Das war bei der WM eben, glaube ich, anderthalb Wochen lang und die halbe Woche davon war ja die Hälfte gefühlt nicht da vom Stamm. Aber im Sommer hatte man eben die Ruhe und hat sich drauf gefreut und man ist ja eher von so einem Status gekommen, okay, wir waren häufig dicht dran, die Großen zu schlagen, haben es noch nicht geschafft. Wir haben aber Bock, diesmal es zu schaffen. Und das war auch so eine gewisse Leichtigkeit, so nach dem Motto, wenn wir es schaffen, okay, dann sagen immer noch alle, wir haben es nicht geschafft, aber wenn wir es schaffen, dann können wir es richtig Cooles machen oder schaffen bei Olympia. Und das hat uns einen extremen Boost irgendwie gegeben, gerade nach dem ersten Spiel gegen Schweden, auch mit der Geschichte Juri rot, Juri raus, ganz früh. Dann kamen wir noch alle enger zusammen, haben die Schweden geschlagen und dann sind wir dann in so einen guten Flow gekommen, dass wir gefühlt für uns intern innerlich unschlagbar waren. Oder nicht unschlagbar, aber mit der Mentalität rangegangen sind, okay, wenn wir so einen guten Tag haben wie vorgestern, dann wird es schwierig, uns zu schlagen. Wenn du diese Selbstverständlichkeit hast, dann vergisst du alle Unsicherheiten, die vielleicht dann noch drin waren vor einem halben Jahr. Und das hat sich auch in so einem Bild gezeigt. Und wenn ich zum Beispiel mit Timo gesprochen habe, der ja im Sommer nicht dabei war, der hat auch zu mir gesagt, ich habe mir das erste Spiel angeguckt und wusste sofort, okay, da wird was entstehen. Und ich glaube, das sieht man auch direkt und verkörpert man es auch direkt. Und das ist uns vielleicht im Januar ein bisschen als Last auf die Schulter gefallen, weil wir es unbedingt zeigen wollten. Wir können das genauso, auf jeden Fall. Und da haben wir uns, glaube ich, auch ein bisschen zu doll uns selber davon stressen lassen.
Ich finde das interessant, dass du das sagst, mit dem sich stressen lassen. Ich hatte jetzt während der WM sehr schnell schon den Eindruck, dass das im Viertelfinale eng wird, egal gegen wen ihr spielt. Schon nach den ersten 2-3 Spielen habe ich gedacht, diesmal ist es nicht wie in Paris oder Lille. Und da war es tatsächlich so, wie du es geschildert hast. Ich war mir nach dem ersten Spiel extrem sicher, dass ihr was reißen könnt. Das heißt nicht, dass man am Ende in ein Finale kommt, aber dass ihr eine gute Chance habt, bei dem Turnier auf jeden Fall was zu erreichen. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich schon in Dortmund bei dem Testländerspiel, weil die in der Mixzone waren hinterher, da fand ich, da konnte man am Gesichtsausdruck, an den Augen erkennen, wie ernst ihr meint, was ihr auch sagt. Ja, da waren Dika Mem und Nedim Remeli nicht mit dabei bei den Franzosen, aber es war immer noch eine sehr gute Mannschaft, die da auf der Platte stand und ihr habt da ein sehr gutes Spiel gemacht. Bei den Frauen war es genau umgekehrt. Die haben gegen Südkorea ihr erstes Spiel verloren und dann wusstest du eigentlich, das Turnier ist tot für die. Also dieses in den Flow kommen, was ja immer wieder zitiert wird, dieses Momentum irgendwie zu haben, die Welle zu erwischen, das war ja in Paris im Prinzip ja so ein Gefühl, was man sofort spüren konnte. Ich finde das ganz interessant, dass wir im Prinzip da die gleiche Sichtweise haben, obwohl unsere Perspektive ja eine komplett andere ist. Du bist der Spieler und ich kann das nur von außen beobachten. Ich bin bei keiner Kabinenansprache dabei, bei keiner Analyse. Ich kann nicht wissen, was ihr da besprecht, aber ich hatte das gleiche Gefühl und ich glaube, den Kollegen und auch den Fans, die das gesehen haben, ging es im Prinzip genauso.
Ja, manchmal strahlt man das tatsächlich aus, was man vielleicht tief in sich dann trägt. Es kann schon sein. Und ja, ich glaube, das hast du auch schon richtig gesagt, dass wir nicht dieses ausgestrahlt haben, was wir bei Olympia hatten, bei der WM. Weil bei Olympia, da hatten wir jetzt auch eine Niederlage gegen Kroatien einzustecken und das hat uns null aus dem Tritt gebracht. Hätten wir da in der Gruppenphase einen Punkt liegen gelassen, was auch kurz davor war, ich glaube, dann hätten sie es nochmal ganz anders vielleicht aus dem Tritt bringen können. Und ja, ich kann es auch schwer erklären. Das ist halt eben so eine Timing-Phase, so eine Gefühlsphase, wie man sich fühlt. Weil das ist auch in dem Bundesliga-Alltag so. Es gibt irgendwie so einen Tag, da stehst du auf, fährst in die Halle und weißt, ich mache heute irgendwie 10 Tore und wir gewinnen das Spiel zu 100%. Und das musst du natürlich auch erstmal so verkörpern, nicht dich auf das Gefühl ausruhen, dann geht es natürlich nach hinten los. Aber irgendwie dieses innere Gefühl, diese Ausstrahlung, das bringt schon viel mit sich. Also wie man das dann in jedem Spiel so schafft, das hinzubekommen, das weiß ich auch nicht. Wie man das künstlich aufbauen kann, ich glaube gar nicht. Das kommt dann halt einfach aus dem Inneren.
Das glaube ich tatsächlich auch. Man kann nicht zum Beispiel ein Leader sein, wenn man nicht laut ist, weil ich glaube, ein Führungsspieler, der muss eine gewisse Form von Lautstärke schon in sich tragen, sonst kann er nicht Führungsspieler werden. Also ist zumindest meine Sichtweise. Und zuletzt habt ihr ein Spiel zu Hause gegen Wetzlar in der Bundesliga knapp gewonnen. Die hatten zuvor den THW Kiel geschlagen, das heißt, die kamen mit relativ viel Schwung nach Hannover. Kannst du dich an dein Gefühl vor diesem Spiel erinnern?
Nicht direkt. Ich wusste auf jeden Fall, glaube, dass es ganz schwierig wird, also oder es einfach ein schwieriges Spiel wird. Aber ich habe eher so gedacht, naja, okay, das ist auch so eine junge, aufstrebende Mannschaft, die sich noch entwickeln muss. Und eigentlich kannte ich das so, vielleicht durch uns vor 2 Jahren, wenn wir da mal einen großen geschlagen haben, haben wir das nächste Spiel definitiv verloren. Vielleicht dachte ich, setze das auch bei denen ein, aber da ist jede Mannschaft, jede Geschichte ist da anders. Da kann man sich nie auf etwas ausruhen und ja, natürlich haben die dann es auch eben gezeigt oder zumindest dann hat der Torwart einen ganz dicken Peak gesetzt und dann, glaube ich, 17 oder 19 Paraden gehabt und das macht halt eben auch ganz viel aus, weil wenn du ein gutes Spiel machst, wo du vielleicht einen Gegner mit so 2, 3 Toren schlagen würdest, einen gleichwertigen, aber der Torwart dir dazu noch 15 Paraden gibt oder 16 und dann das Spiel mit 6, 7 gewinnst, dann fühlst du dich auch natürlich ganz anders in der Ausstrahlung fürs nächste Spiel oder vielleicht, wenn es auf Dauer so ist. Und das sind halt natürlich immer auch die Rädchen, die dann zusammengreifen müssen. Jeder muss irgendwo seine Leistung bringen und seine Topleistung bringen. Das hat Andi Wolf gemacht im Viertelfinale, aber wir haben es halt im Angriff nicht geschafft, unseren Peak zu setzen. Sonst bin ich mir auch sicher, sonst wäre das anders gelaufen. Weil eigentlich mit der Torwartleistung solltest du nicht verlieren.
Du hast es jetzt nochmal angesprochen, dieses Viertelfinale. Jetzt bist du selber schuld. Die letzte Szene in der regulären Spielzeit. Ich hatte das Gefühl, ihr wusstet in dem Moment nicht so richtig, was ihr spielen solltet. Ihr hattet noch genug Zeit, auch einen vernünftigen Angriff zu spielen. Du bist dann so ein bisschen blöd weggerutscht. Wusstest du in dem Moment nicht, was du machen willst?
Doch, aber ich habe mich, glaube ich, selber in dem Moment auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich glaube, das ist ganz spannend, was wir vorhin angesprochen haben mit dem Gefühl. Ich hatte das Gefühl, als die Auszeit war, wir hatten eher Angst, weil wir ja Unterzahl waren und den Torhüter rausgenommen hatten. Wir hatten eher Angst, den Ball zu verlieren. Eher Angst, einen zu schnellen Wurf zu machen und ein Gegentor zu kassieren. Ich hatte nicht das Gefühl, wir spielen jetzt für die Chance, um auch zu gewinnen.
ohne daran zu denken, was passieren könnte, wenn wir den Ball verlieren.
Und das wäre bei Olympia anders gewesen.
Genau, das wäre bei Olympia zu 100% anders gewesen, dass wir gesagt haben, wir bringen einen von uns in eine gute Lage, ein Tor zu treffen. Und der wird es auch machen. Und vielleicht war es auch sinnbildlich natürlich, der letzte Angriff. Da hatte ich auch, glaube ich, zwei Optionen im Kopf, die ich machen will, hat mich für die eine entschieden. Im Nachhinein ist man immer schlauer, weil ich auch dachte, dass die Goalie extrem verteidigen würden, dem 2 gegen 2, was die vor mir hatten. Und dann wollte ich schnell mit einer Finte gegen die Hand gehen, vielleicht für einen ekligen Wurf für einen Torwart. Aber ja, wie gesagt, da bin ich bei der Bewegung leider so ein bisschen weggerutscht, habe mich auf dem falschen Bein erwischt. Und ja, gut, im Nachhinein ist man eh immer schlauer. Deswegen war es, wie es war. Und ja, aber ja, wir wollten eher dann einen Fehler vermeiden, als dann einen Erfolg zu erzielen.
Ja, vielleicht passt das so ein bisschen zu dem ganzen Turnier, was ihr gespielt habt im Januar. Und die Vergleiche, die du gezogen hast jetzt in unserem Gespräch, die zeigen das auch relativ gut auf, finde ich, dass man ja Mut haben muss, dass man natürlich Selbstvertrauen haben muss, dass ganz klar dann funktionieren die Dinge. Das war eben bei Olympia so. Und ich möchte nochmal auf dieses ja für mich epische Handballspiel gegen Frankreich zu sprechen kommen, weil das etwas ist, das ich persönlich nie vergessen werde. Du natürlich auch nicht, weil du auf der Platte standest. Und die Szene, die mir am meisten hängen geblieben ist, also das ist der Moment, wo du den Ball bekommst bei dem Tor, wo du dann den Siegtreffer wirfst. Da war für mich klar, dass du den Wurf nimmst. War das für dich auch klar?
Das war eigentlich ganz spät klar. Ja, man hat ja dann irgendwann ein sehr gutes Händchen gehabt, gerade in der Verlängerung. Und dann habe ich den Ball bekommen, ich weiß, ich brell nur an. Und dann habe ich gesehen, dass alle Verteidiger ziemlich defensiv waren. Und dann habe ich wirklich für mich über den Köpfen und zwischen den Händen extrem viel Raum gesehen, gerade am langen Eck. Und eigentlich wusste ich, oder hat man das so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man dieses Eck da trifft, dann hat der Torwart eigentlich keine Chance. Und das sind alles natürlich Millisekunden oder kurze Reaktionszeiten, die man hat und natürlich ein bisschen Intuition. Und da muss man sich das wie eine Ampel vorstellen. Dann wägt man unterbewusst die Entscheidung abzuwerfen. Und da war die Ampel neongrün gefühlt. Und dann hat man auch abgezogen. Und wie, wenn wir es jetzt wieder mit Viertelfinale vergleichen, es waren da noch 10 Sekunden. Was hätte alles passieren können, hätte ich nicht getroffen. Hätten die geblockt, meinen Wurf. Dann wären sie ja gegen Schuss gelaufen, wir wären raus. Und diese ganz Negativgedanken, die waren ja komplett nicht da. Es war die Überzeugung, okay, ich mache das Tor und dann laufe ich zurück, um 7 Meter werfen oder zweite Verlängerung zu vermeiden.
Das Tor zur Verlängerung fand ich auch spektakulär. Ich glaube, wir haben da auch in der Mix und in Lille drüber gesprochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil du ja nochmal so eine, ja, ich will nicht sagen, so eine Täuschung gemacht hast, aber du hast mir damals gesagt, du warst dir sehr sicher, du wirst durch die Beine werfen, weil der Torwart sich bewegen muss und dann öffnen sich die Beine. Erklär mir bitte, woher kommt eigentlich diese hohe Aufmerksamkeit in so einem Moment vor 27.000 Zuschauern? Das ist nicht irgendein Spiel gewesen. Ich habe es gerade als episch bezeichnet. Und ich glaube, über dieses Spiel wird nicht nur Handball Deutschland, sondern auch die Handballwelt in 20, 25 Jahren noch sprechen. Weil ganz viele Facetten dieses Spiels unglaublich waren. Also nimmt Guillaume Gilles die Auszeit nicht, werdet ihr ausscheiden, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Woher kommt diese hohe Aufmerksamkeitsgabe?
Ich glaube, das ist von Spiel zu Spiel ein bisschen anders. Gerade in dem Spiel war es so, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe, wenn Gerard am Tor stand, weil ich das Gefühl hatte, dass ich seine Bewegung einfach gut ausgucken kann. Und natürlich mit den Toräugen, die man macht, wird man ja bestätigt. Und ja, dann kriegt man halt ein gutes Gefühl. Also das kann man auch nicht beschreiben. Das sind auch die Intuitionen eher zu sagen, okay, den Wurf wirst du mir nicht halten. Und dann, weil wenn du, sag ich mal, Erfolge in Form von Toren hast, hast du auch natürlich einen ganz anderen Blick auf dein Spiel und da spielst du auf einmal mit deiner Hand, um mal einen schweren gezogenen Wurf zu machen, weil du weißt, okay, dann ist es schwierig für ein Torwart zu halten. Und das war, glaube ich, eben dieser Moment, man hat viele Tore gemacht, hat sich nicht irgendwelche negativen Gedanken gemacht, okay, warum treffe ich das Tor nicht, sondern wie kann ich das nächste Tor machen und wie könnte die Reaktion des Torwarts aussehen. Das sind natürlich alles Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe auch natürlich das Tor nicht im vollen Umfang gesehen in dem Stress in den letzten 3 Sekunden. Aber ich wusste, wenn ich die Armhaltung unten hatte, wie ich sie habe, dann wird er natürlich in der Ecke gehen, weil er denkt, okay, ich will dann präzise in die Ecke werfen. Weil er ja auch ziemlich klein ist und dann eben viel mit dem Körper, viel mit den Beinen arbeiten muss.
Und wenn ich ihm das anzeige und dann mit dem Handgelenk noch ein bisschen abknicke, dann wird wahrscheinlich der Ball durch die Beine gehen. Also so in diesen Intuitionen, Unterbewusstsein hat man das sich so gedacht in diesen Millisekunden. Und das ist ja auch immer ganz spannend, finde ich, die Wahrnehmung auf dem Feld. Also wenn ich zum Beispiel mein Spiel gucke und dann habe ich auf dem Feld drei Situationen, drei schwere Entscheidungssituationen, dann gucke ich mir die auf dem Video an. Da denke ich, also so schnell war das nicht, wie man das auf dem Feld wahrgenommen hat. Weil auf dem Feld nimmst du alles gefühlt eine halbe Sekunde langsamer wahr als dann auf dem Video. Weil man wahrscheinlich dann den großen Blick hat, den scharfen Blick hat, als natürlich von der Kamera. Und dann empfand ich das auch so, dass der Wurf, den ich gemacht habe, gar nicht so schnell oder so dolle war. Aber dann auf dem Video schon mal gesehen hat, okay, der war ziemlich zügig im Tor, nachdem ich abgezogen habe. Also so eine Sachen.
Also ich finde das interessant, was du erzählst, weil ich kann nur sagen, für mich ging das auch alles sehr schnell von der Tribüne aus. Ich habe das auch als Zack-Zack wahrgenommen. Und ich kann nur sagen, wie das für mich persönlich war, als jemand, der das von außen beobachtet hat. Für mich habe ich irgendwann gedacht, boah, ich bin auch gerade in einem Tunnel. Und ich kann fast gar nicht glauben, was da gerade passiert. Ich erlebe, glaube ich, hier ein Handballspiel, was ich so schnell nicht wiedersehen werde. Und ich habe schon so viele tolle Handballspiele gesehen und auch spektakuläre Comebacks. Ich erzähle ja dann immer wieder von diesem 2016er Champions League-Finale zwischen Kielce und West Brem, ja, wo ich gedacht habe, das kann kaum getoppt werden. Aber nochmal mehr Zuschauer, die ja zu 95% für Frankreich waren. Dieses ganze Drumherum mit Olympia, wie er auch in diese Arena eingelaufen seid, diese lange Treppe runter, diese ganze Atmosphäre auch. Also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist einfach ein Gefühl. Und ich sehe, dass du nickst und habe den Eindruck, du weißt genau, welches Gefühl ich meine eigentlich. Also man ist da so drin und das muss für dich als Spieler ja eigentlich genau das Gleiche sein, nur nochmal viel intensiver.
Ja, genau, mit den Emotionen, die man wahrnimmt, weil, wie gesagt, als Fan, glaube ich, ist es auch schon emotional intensiv. Aber ich glaube, du leidest oder freust dich ja eher am meisten, wenn du etwas gemacht hast, wenn du selbst dabei warst. Und das vermixt sich natürlich mit den ganzen Erlebnissen, Eindrücken, die man bei Olympia so erlebt. Deswegen war es auch vielleicht ganz gut, dass wir dann nach Lille gewechselt sind, weil in den ersten zwei Wochen hat es ja extrem viele Eindrücke, wie ist es im Olympischen Dorf, was passiert da. Eigentlich, wenn man ganz nüchtern drauf gucken würde, nicht wüssten, dass man Sportler ist oder dass alle Sportler sind. Okay, es ist eine normale Kleinstadt, eine kleine moderne Stadt. Aber natürlich zu wissen, dass es alle Sportler sind und die dasselbe Ziel verfolgen wie du, macht es natürlich irgendwo besonders. Und dann in Lille ab Viertelfinale war es dann eher so wie eine WM, EM, alle Handballmannschaften, da ein kleines Hotel mit einer eigenen Mensa, so wie man es dann aus den Meisterschaften oder aus den Großturnieren kennt. Das hat vielleicht dann nochmal geholfen, dass man den Fokus findet.
Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt der Olympischen Spiele das Gefühl, das Ganze, was da ist, dieses Große, könnte dich übermannen?
Ach, das ist schwierig. Eigentlich nicht. Gerade eben, weil man mit dem Gefühl reingegangen ist, dem sportlichen Gefühl, hier könnte was Großes entstehen. Da war das alles nur so Bonuseindrücke, weil ich glaube, wir es auch fix geschafft haben, sobald wir in die Halle sind, unseren Handballfokus hochzuhalten. Aber ich glaube, das nimmt man eher alles im Nachhinein so wahr, wenn man nochmal Revue passieren lässt, was da alles passiert ist, weil das packt man so irgendwie, sage ich mal, ins Hintertürchen, die ganzen Gefühle, Erlebnisse, die dann da entstehen. Weil man weiß, man ist halt eben dann doch für Handball da und muss da seine beste Leistung bringen. Und im Nachhinein denkt man sich schon, dass es richtig cool war und man es auch auf der anderen Seite schade findet, dass es halt so ist, wie es ist im Sport, dass man nicht gleichzeitig erleben und genießen kann, wie es halt dann im Olympischen Dorf ist.
Hast du das im Nachhinein noch oft angeguckt? Hast du überhaupt diese Szenen dann ja für dich richtig einordnen können überhaupt?
Ja, man ist halt häufig drüber gestolpert, weil man ja, wenn man auf Social Media ist, den Handball-Content hat und da häufig diese Szenen noch aufgeploppt sind. Und das war immer schon ein Gefühl der Gänsehaut. Gar nicht vielleicht der Wurf an sich, sondern diese ganzen Emotionen, die man drumherum gesehen hat. Die Halle, wir als Team, dann auch noch die letzten Sekunden, dann in der Verlängerung, wie die Halle erstmal jubelt und
denkt, es geht in die zweite Verlängerung vielleicht und dann die wieder komplett still ist. Und ich nehme mal diese ganzen Emotionen wahr und danach auch unsere Erleichterung, als wir extrem glücklich waren, das geschafft zu haben. Weil, wie ich auch erwähnt habe, es war nicht nur dieses Spiel, was vor uns stand, sondern auch Gefühle, Emotionen wie, wir haben so ein geiles Turnier geschafft und jetzt steht hier Frankreich vor uns in Lille. Sie haben zwar, oder und wir sind dann noch, glaube ich, erst in der Gruppe geworden, haben jetzt Frankreich den Gastgeber und dann sind so eine Gedanken im Kopf gekreist und dann haben die auch so eine schlechte Vorrunde gespielt. Die werden bestimmt jetzt richtig den Motor aufdrehen, weil die Weltklasse-Spieler können es jederzeit. Und dann haben die es auch noch zwischendurch. Und alles gegen diese Widrigkeiten ist man noch angekämpft. Also das war schon, alles das, was dahinter steckt, war schon sehr besonders.
Ich habe hier jetzt so eine Liste. Mhm. Da stehen ein paar Namen drauf. Und ich würde gerne von dir wissen, das sind alles Spieler aus dem rechten Rückraum. Welche Eigenschaft du vom jeweiligen Spieler gerne hättest.
Okay.
Weil dann finden wir ja den besten Rückraumrechten der Welt, sollte ja kein Problem sein. Der erste ist Dika Mem. Was hättest du gerne von Dika Mem für eine Eigenschaft?
Ich glaube, ich würde gerne seinen langen Arme nehmen, weil man sieht, wie extrem gut er um den Block kommt aus dem Rückraum und welchen schnellen Abzug er auch hat. Und dass er jetzt extrem hoch springt.
Einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist seit jeher Alex Duschebajew. Was hättest du gerne von Alex Duschebajew?
Gern sein Spielverständnis, wie man Vorteile kreiert im 2 gegen 2 mit dem Kreisläufer zum Beispiel.
Das funktioniert aber bei dir und Justus Fischer auch schon ganz gut.
Das stimmt, aber ich glaube, der macht es nochmal auf einen anderen Level.
Ja, ein paar Jährchen hast du ja noch vor dir. Natürlich Matthias Gissel. Was hättest du gerne von ihm?
Ich glaube schon, die Kondition, wie er das macht, auf welchem Niveau er so konstant spielt, die hätte ich auch gern und vielleicht dann seine Wackler-Finte.
Jetzt kommt ein Name, mit dem du wahrscheinlich nicht rechnest, aber ich finde interessant, was er dir vielleicht geben könnte, Christoph Steinert.
Oh ja, absolut bei uns. Der packt richtig zu in der Abwehr. Ich glaube, der kann richtig eklig sein für die gegnerische Mannschaft, aber trotzdem, egal wie viel er spielt, ob er wenig spielt, viel spielt, wie er sich für die Mannschaft einsetzt, wie er sich für die Mannschaft freut und auch sich für mich freut, egal wie gut du spielst oder nicht, der gibt dir immer Mut und Feuer, weil es war ja immer, oder wenn man jetzt neu dabei war bei der Nationalmannschaft, ist ja immer so, wie reagieren dann vielleicht deine Positionskollegen, wenn sie dann mal weniger spielen, aber dem war das immer völlig egal, der hat voll die Mannschaft im Vordergrund gepackt und hat sich nochmal doppelt so gefreut, wenn du selbst auch gut gespielt hast.
Kiko Costa ist der letzte Name auf meiner Liste.
Und der hat auch natürlich, ja, ist immer schwierig zu sagen, weil die halt immer so einen ganz anderen Körperbau haben als man selber. Aber der bringt natürlich wieder diese flinken Beine mit dieser Dynamik mit, die man auch vielleicht gerne hätte. Aber vielleicht liegt es auch am Körper, weil die halt irgendwie schwieriger zu greifen sind. Und ich glaube, wenn man diese Dynamik vielleicht Gitzels Finte dann zusammenpackt und den Arm von Dika Mem, Spielverständnis von Duschebajew, ich glaube, dann haben wir den besten Rückraumrechten der Welt.
Ja, und die Abwehr hast du jetzt vergessen von Christoph Steinert.
Und die Abwehr von Christoph Steinert natürlich. Wir dürfen natürlich das Gesamtbild des Handballs nicht vergessen.
Dann nochmal zum Thema Olympia, weil ich eben vergessen habe, das zu fragen. Wenn du jetzt auf die Spiele zurückschaust und guckst nicht auf das Sportliche der eigenen Mannschaft oder deine eigene Leistung. Was ist dir von Olympia in Erinnerung geblieben? Was hat dich vielleicht richtig geflasht?
Das, was ich glaube ich schon erwähnt habe, dass extrem viele Sportler da sind, so tausende an Sportlern, die dasselbe Ziel verfolgen wie du selber. Also der Beste in seiner Sportart in dem Wettbewerb zu sein und dass die da rumlaufen und wissen, okay, alle sind irgendwie in dieser Spannung drin, in diesen Hamsterrad des Sports, wo die jetzt vielleicht auch wie Leichtathleten die Jahre drauf hingearbeitet haben, für diesen Moment, für diese 10 Sekunden. Das hat mich schon begeistert, dass genau einfach so viele auf einem Platz da waren.
Hast du Persönlichkeiten dort getroffen, vielleicht auch mal mit denen gequatscht, wo du hinterher sagst, huh, das fand ich sehr beeindruckend?
Nein, das tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das war bei uns eher, weil wir halt im Mannschaftssport schon in unserer Eigengruppe sind und da jetzt nicht viel Kontakt nach außen gesucht haben. Es hatte die deutsche Basketballnationalmannschaft im Dachgeschoss in unserem Wohngebäude. Die wollte eigentlich nach einem Foto fragen, aber da dachte ich, die sind ja hier im Olympischen Dorf sehr beliebt. Ich will die jetzt mal nicht nerven.
Ja, die müssten eigentlich dich nach einem Foto fragen, ich bitte dich.
Das war vor dem Viertelfinale.
Gut, okay. Aber wir können festhalten, nach unserem Gespräch jetzt, ich glaube, du konntest einige Punkte anbringen, die die Leute sonst draußen eigentlich gar nicht so wahrnehmen.
Ja, das denke ich auch und damit will ich gar keine Veränderung oder Ähnliches bewirken. Aber ich glaube, es ist spannend, wenn man sich einfach damit auseinandersetzt und Gedanken macht und vielleicht auch mal die Sportlerseite hinterfragt oder auch halt andersrum.
Eine letzte Frage habe ich noch. Man kann jetzt natürlich die klassische Frage stellen nach den Zielen. Dann ist immer das Ziel, ja, ich möchte besser werden und natürlich gesund bleiben und so weiter. Du hast jetzt die Chance, einen sportlichen Traum zu nennen, der wahr wird. Welcher Traum ist das dann?
Boah, ich glaube, weil ich ja auch sehr Fan davon bin, etwas aufzubauen und mitzumachen, wäre schon einfach ein Riesentraum, hier in Hannover deutscher Meister zu werden am letzten Spieltag in eigener Halle.
Alles klar, dann gucken wir mal, ob das irgendwann passiert. Herzlichen Dank, Renas.
Gerne.
So, und dann wären wir durch. Über eine Stunde exklusives Interview mit Renas Uschins. Und ich fand sehr bemerkenswert, dass sein Wunsch war, mit den Recken am letzten Spieltag in eigener Halle deutscher Meister zu werden. Mal sehen, ob das funktioniert. Aber beeindruckend war natürlich auch, wie klar er auch dieses Aus im Viertelfinale der Weltmeisterschaft analysiert hat und welchen Blick er auf die Olympischen Spiele hat. Und ich kann euch sagen, meine Idee ist es, in den nächsten Wochen und Monaten weiter solche Einzelgespräche immer mal wieder in die Sendung einfließen zu lassen. Dann gibt es keine aktuelle Berichterstattung, aber eben ein Einzelgespräch, das es hoffentlich in sich hat. Das war's für heute. Denkt dran, schaut vorbei bei Social Media, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Folgt uns dort, macht gerne Werbung und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.